ARD.
Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Da sind wir wieder, der Plus-Minus-Podcast mit Anna Planken.
Und David Alf, heute mit einer genialen Ausgabe. Wir suchen den besten Weg zum Geld. So zu einer Million?
Genau, denn heute gehen wir der Frage nach, wie werden wir eigentlich reich? Und hinter dieser Frage steckt nicht nur, ja, wer cool reich zu sein, sondern auch die Erkenntnis, was, wenn wir alle reich werden müssen?
Ja, und zwar eben nicht zum Spaß, nicht weil wir auf Luxusurlaube oder teure Autos stehen. Reich werden müssen, damit wir unseren Lebensstandard halten können. Später, wenn wir in Rente gehen. Denn vom Staat und der gesetzlichen Rente wird es da immer weniger geben.
Und das heißt, wir sind da vermutlich weitgehend auf uns selbst gestellt, um im Alter zurechtzukommen. Das Problem, das machen bisher die wenigsten. 4 von 10 Menschen gehen das Thema Sparen für die Altersvorsorge nicht an. Das ist fast jeder Zweite.
Ja, aber wie soll man das mit dem Reichwerden überhaupt schaffen? So viel Geld beiseite zu legen, klingt unmöglich, ist es aber nicht. Atmet einmal tief durch und macht euch bereit. Wir sagen euch, das kann funktionieren. Packen wir es an.
Die gute Nachricht ist, reich werden ist keine Zauberei. Denn auch mit kleinem Geld kann man das schaffen, am Ende einiges auf die hohe Kante zu bekommen. Aber natürlich braucht man dazu so ein paar Tricks und ein paar Kniffe, damit man seine Sparziele erreicht. Und genau dabei helfen wir euch. In dieser Folge sprechen wir darüber, was ihr tun könnt, um später mal nicht zu große finanzielle Sorgen zu haben. Und wir decken die größten Fehler der Sparer auf, damit ihr sie nicht macht.
Na dann. Mal ganz konkret, wie viel braucht man denn, um im Alter entspannt über die Runden zu kommen? Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Magazin Finanztipp haben da mal modellhaft rumgerechnet und die Zahlen, die dabei rauskamen, haben mich echt schockiert vom Hocker gehauen. Wenn man mal eine Beispielperson nimmt, sagen wir eine heute 30-jährige Frau. Wir geben ihr den Namen Paula. Paula hat ein monatliches Nettogehalt von 2700 Euro. Also liegt damit minimal über dem Durchschnittsverdienst.
Und Finanztipp hat jetzt berechnet, was Paula wohl an Geld sparen muss, um bis an ihr Lebensende finanziell sorgenfrei durchzukommen. Also nicht das Geld, was sie jetzt in den nächsten Jahren braucht, sondern was sie braucht, wenn sie mit 67 in Rente ist und wir gehen mal vom besten Fall aus, 100 Jahre alt wird. Ist übrigens gar nicht so unwahrscheinlich, wir werden nämlich immer älter. Und jetzt kommt's. Laut der Berechnung braucht Paula dafür bis zu 1 Million Euro.
Das muss man wirken lassen. 1 Million Euro klingt maximal absurd. 1 Million Euro und zwar nicht, um sich Luxus zu gönnen oder sonst irgendwas. Nee, einfach um den ganz normalen Lebensstandard im Alter zu halten. Da muss man, und deshalb wird die Summe so groß, auch die Inflation der nächsten Jahrzehnte mit reinrechnen. Okay, jetzt könnte sagen, wer wird schon 100 Jahre alt? Dann sagen wir, erstens werden immer mehr so alt. Zweitens, selbst wenn Paula nur 85 wird, dann bräuchte sie laut den Berechnungen von Finanztipp immer noch fast 500.000.
Die Frage ist halt, wo soll denn das herkommen? Die Antwort ist, das Vermögen, das wir im Alter brauchen, setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Es geht hier nicht nur um Cash, sondern auch um Finanzanlagen, um Sachwerte. Bei einigen geht es auch um die eigene Immobilie. Auf die einzelnen Bausteine gehen wir später ein. Was wir aber jetzt schon sagen können, gerade auf die Kombination kommt es an. Da muss man aufpassen.
Ja, da kann nämlich einiges schief gehen. Die schlimmsten Fehler lassen sich mit diesen 3 Wörtern zusammenfassen. Verkalkulieren, verzocken, verpeilen.
Damit euch nichts daneben geht bei der Finanzplanung, schauen wir uns jetzt mal an, was man alles falsch machen kann. Wir erklären euch die größten Fehler, die Sparer machen auf dem Weg zur Million. Und dazu gehört als allererstes, viele unterschätzen die Summe, die sie zur Absicherung in der Rente brauchen.
Ja, wir haben das vorhin am Beispiel von Paula gehört. Wer alt werden will und dann entspannt leben möchte, der muss ungefähr zwischen 500.000 bis zu 1 Million Euro haben. Und das wirkt für die meisten so absurd viel, dass viele denken, ja, das ist doch gar nicht meine Kragenweite. Ich bin ja gar kein Unternehmer oder Millionär. Aber wenn man das Ganze mal genau durchrechnet, dann ist die Summe leider nicht mehr so absurd, sondern leider erschreckend realistisch.
Die gute Nachricht dabei ist, ihr könnt das schaffen, an diese Summe ranzukommen, auch als Normalverdiener, wenn ihr es richtig angeht. Aber dazu braucht ihr einen Plan. Einfach so loslegen, ohne Vorbereitung, das ist ein Risiko, weil ihr könnt so viel Geld sparen, wie ihr wollt. Wenn ihr Pech habt, kann das ganze gesparte Geld auf einmal weg sein. weil ein Unglück passiert, etwas Unvorhergesehenes passiert. Und da müsst ihr euch absichern. Mit den richtigen Versicherungen, wir meinen damit jetzt keine Lebensversicherung, sondern mindestens eine Haftpflichtversicherung und eine Hausratversicherung. Beide decken wesentliche Risiken ab, die euch im Alltag passieren können.
Und bevor man sich dann um seine eigene Altersmillion kümmern kann, sollte man sich noch ganz dringend ein anderes Must-Have angucken. Berufsunfähigkeitsversicherung. Verbraucherschützer sind sich einig, dass die wichtig ist, wenn zum Beispiel euer Rücken nicht mehr mitmacht oder euer Kopf, die Psyche. Dann braucht ihr sowas, sonst könnt ihr euch das mit dem Ansparen der Millionen gleich abschminken.
Neben den Versicherungen gehört zum Sicherheitsnetz, dass ihr eure Schulden tilgt. Das klingt einfacher, als es getan ist, schon klar. Wir reden jetzt hier auch nicht vom Bereich Haus abbezahlen oder so. Aber es ist total wichtig für eure Vorsorge, Schulden zu vermeiden oder bestehende schnell zurückzuzahlen. Und sowas fängt ja schon, keine Ahnung, bei einem Fernseher auf Pump an.
Und ein letzter wesentlicher Punkt, bevor wir mit der Million endlich losstarten, der heißt Notgroschen. Das ist so ein geniales, altes Wort meiner Oma, aber immer noch top aktuell und obersinnvoll. Sowas braucht ihr, wenn mal was unerwartet kommt. Wer weiß, das Auto kaputt oder die Waschmaschine sagt Ciao, dann braucht ihr sowas wie Notgroschen. Experten empfehlen sogar 3 Notgroschen, nämlich 3 Nettogehälter als Rücklage, auf die man dann sofort zurückgreifen kann und die nicht in irgendeinem Bausparplan oder einem anderen Sparplan festhängen.
So, haben wir das Sicherheitsnetz geklärt, dann jetzt aber bitte reich werden. Das geht nicht so schnell, dafür brauchen wir viel Zeit, die meisten von uns Jahrzehnte. Und damit sind wir schon beim nächsten Fehler, den viele machen. Fangt nicht zu spät mit dem Sparen für später an. Und dabei geht es jetzt nicht darum, ob ihr das mit 30 oder mit 50 angeht. Nee, hier machen wirklich 5 Jahre früher oder später einen enormen Unterschied. Wir dröseln das später nochmal genau auf, aber die Zeit ist hier wirklich entscheidend. Je früher ihr anfangt, desto weniger Geld müsst ihr später monatlich beiseite legen.
Ich habe das Gefühl, David, ich rede gerade mit meinem Papa. Früher, vor 40 Jahren, da hat er auch schon immer das gesagt, spießiger Elterntipp. Aber das lässt sich tatsächlich echt auf diese wahre Formel zusammenfassen. Sofort, wenn ihr das erste Geld übrig habt, so hat mein Papa das damals auch gesagt, nach Abzug von Miete, Lebenshaltungskosten und so weiter, wenn dann so ein bisschen was übrig bleibt, verwendet es zum Sparen. Wie genau und was da die besten Bausteine sind, darüber sprechen wir gleich nochmal.
Bleiben wir erstmal dabei, was läuft häufig schief? Wir haben gerade darüber gesprochen, ein Problem ist, man verpeilt das Sparen anzugehen. Man verkalkuliert sich bei der Summe, die benötigt wird. Und jetzt geht es ums Verzocken. Viele rechnen damit, zu erben zum Beispiel und damit ihr Rentenproblem schon zu wuppen. Laut einer Umfrage von YouGov plant jeder 2. von den Befragten, das Erbe für die Altersvorsorge einsetzen zu können.
Klar, kann funktionieren, muss aber nicht. Oft gehen Erben leer aus oder es bleibt dann doch viel weniger übrig als gedacht. Also ist es überhaupt keine gute Idee, genauso wie auf eine reiche Heirat oder so zu setzen. Ob das mit einem reichen Partner klappt, ist mindestens so unkalkulierbar wie das mit dem Erben. Beides völlig ungeeignet für eine vernünftige Finanzplanung.
Eine andere Überzeugung, die viele haben, eine Immobilie ist die richtige Altersvorsorge. Das klingt ja auch attraktiv. Man wohnt da ja kostenfrei oder kann das Haus oder Wohnung vermieten und dadurch Geld einnehmen. Dabei kann diese Rechnung auch daneben gehen und es sich später als Riesenfehler herausstellen, wenn man beim Sparen fürs Alter nur auf die Karte Eigenheim setzt.
Darüber haben wir mit Christian Richter gesprochen. Der berät beim Verbraucherservice Bayern regelmäßig Menschen, wie sie am besten Geld für das restliche Alter zurücklegen. Und auch er sagt, das mit der Immobilie ist total beliebt, ist auch ein wichtiger Bestandteil der Altersvorsorge. Aber wenn man nur auf diese Karte setzt, kann es schwierig werden.
Viele verlassen sich vielleicht aus unserer Sicht zu sehr auf das Thema Immobilie. So die Meinung, wenn ich im Alter mietfrei lebe, brauche ich ansonsten keine Altersvorsorge, ist ein absoluter Irrweg. Denn eine dann 30, 40 Jahre Immobilie, die muss auch unterhalten werden. Also ein wichtiger Baustein, ja, ist mit Sicherheit das mietfreie Wohnen als Thema. Aber es darf auf gar keinen Fall die einzige Einnahmequelle im Alter sein.
Heißt, auch Immobilien verursachen richtig hohe Kosten. Entweder es geht was kaputt oder man muss sie in 20 oder 30 Jahren wieder renovieren. Oder wir nehmen mal das Beispiel, es gibt irgendeine Gesetzesänderung, die erfordert, dass Maßnahmen am Haus getroffen werden. Wir erinnern uns ans Heizungsgesetz. Da kommen immer wieder neue Kosten. In der Immobilienbranche sagt man ja, man zahlt den Kaufpreis 2-mal. erstmals beim Kauf und später dann bei den ganzen Renovierungen und Sanierungen nochmal den gleichen Betrag.
Naja, und auch die normalen Betriebskosten können ja, je nach Immobilie, echt teuer werden. Also halten wir fest, es ist keine gute Idee, das haben wir jetzt verstanden, wenn man fürs Alter nur auf die Eigentumswohnung und das Haus der Oma setzt. Aber nach den ganzen Don'ts kommen wir jetzt endlich zu den positiven Nachrichten. Wir haben euch am Anfang ja versprochen, das kann tatsächlich klappen mit dem Reichwerden. Und dafür gucken wir uns jetzt als erstes an, wie viel muss man denn im Monat ungefähr zur Seite legen.
Wir haben dazu mit einem Experten gesprochen, mit Saidi Sulilatu, der ist Chefredakteur von Finanztipp. Und er hat uns einen ziemlich guten Richtwert genannt, wie viel unseres Einkommens zum Beispiel in einen Aktien-ETF-Sparplan gelegt werden sollte.
10, 15, vielleicht auch sogar 20% von meinem Einkommen. Das sind schon die Größenordnungen, über die wir bei einer ernsthaften Altersvorsorge reden.
Aber 10, 15, 20% sind auch eine Hausnummer, ne? Wenn wir das nochmal auf das Beispiel von Paula vorhin rechnen. 30 Jahre alt, Nettoeinkommen 2700 Euro. Für Paula wird das bedeuten, sie müsste bis zu 500 Euro im Monat zur Seite legen. Krass bis krass unrealistisch. Wenn ich jetzt mal so überlege, was sie wahrscheinlich an Miete je nach Stadt auch hat und auch an Lebenshaltungskosten ausgeben muss. Aber was wäre denn, wenn man nicht erst mit 30, haben wir uns überlegt, sondern schon wirklich, wie alle Väter der Welt sagen, eher anfängt mit dem ersten Gehalt. Schafft man dann, sich die Millionen zusammenzusparen?
Nehmen wir mal an, Paula hat eine kleine Schwester. Wir haben es ja schon gesagt, Paula ist 30, ihre Schwester ist jetzt 20. Beide fangen zum selben Zeitpunkt an zu sparen und legen jeweils pro Monat 50 Euro zurück. Unter den gleichen Voraussetzungen. Sie beide erwischen eine gute Anlage mit einer guten Rendite. Also alles ist gleich. Der einzige Unterschied ist die Dauer ihrer Anlage.
Ja, ja. Paula hat mit ihren 30 Jahren noch genau 37 Jahre bis zur Rente. Jetzt mal angenommen, ne, der Renteneintritt, der bleibt, wie er ist. Ihre kleine Schwester hätte 10 Jahre mehr Zeit, also 47 Jahre, um sich was anzusparen. Und 10 Jahre mehr beim Ansparen machen unfassbar viel aus. Wir überlegen nochmal, 50 Euro pro Monat. Die kleine Schwester käme auf satte 230.000 Euro. Paula selber, 10 Jahre weniger gespart, nur auf 100.000.
Einfach, weil sie 10 Jahre später angefangen hat.
Krass,
was wir damit nochmal betonen wollen, je früher ihr anfangt, desto mehr Geld bekommt ihr raus. Und es ist auch deshalb so wichtig, früh mit dem Sparen anzufangen, weil ihr so vermeidet, aufholen zu müssen. Sprich später hohe Summen zurückzulegen. Das sorgt dann für Stress. Passiert aber vielen, die halt erst mit 35 oder mit 40 mit dem Sparen für das Alter beginnen. Und die dann natürlich merken, oh Gott, da muss ja richtig was auf die hohe Kante, damit das reicht.
Okay, wir haben jetzt den Papaspruch, er ist richtig, so früh wie möglich anfangen, geklärt. Wir haben auch die Zeitfrage wirklich geklärt. Aber was soll ich denn jetzt machen, um reich zu werden? Welche Anlageform? Natürlich dürfen wir gar keine konkreten Anlagetipps nach dem Motto, jetzt mal bitte schnell das kaufen und das auf keinen Fall und da verkaufen geben. Das machen wir nicht. Dürfen wir nicht, machen wir nicht. Aber wir gucken mal grundsätzlich drauf. Und da gibt es was, von dem alle, die wir gefragt haben, wirklich sagen, hey, das ist eine gute Empfehlung. Sowohl Verbraucherschützer als auch andere Experten sind sich für die Altersvorsorge einig. Setzt doch bitte auf ETF-Aktienfonds. Am besten ganz breit gestreut, zum Beispiel nach wie vor auf den MSCI World.
Ich gebe zu, mit Blick auf Aktien und das, was in den USA passiert, kann einem schon die Lust vergehen, in diesen Aktienmarkt zu investieren. Da hat man einfach schnell das Gefühl, das eigene Geld verschwindet, ist einfach weg, nur wenn ein amerikanischer Präsident irgendeine Entscheidung getroffen hat. Und ja, das stimmt. Aber wenn man anlegen will, dann muss man das einfach aushalten.
Ja, so phasenweise. Ne? Und es gehört tatsächlich an den Börsen dazu, dass man Sachen aushält, wenn mal eine Krise kommt. Alle, die sich auskennen, sagen, ruhig bleiben, kein Grund zur Panik. Die Erfahrung zeigt, über einen gewissen Zeitraum erholen sich Aktienkurse wieder und die Rendite stimmt dann am Ende. Deshalb sind ETF-Aktienfonds auch langfristig erfolgreich. Und auch der Tipp zum Beispiel vom Finanzexperten Saidi Sulilatu: Wir legen euch einen Link zu seinem Interview hier ans Ende der Folge. Wir haben mit ihm nämlich genau über diese ETFs gesprochen. Und es ist eine Empfehlung, die übrigens für alle Altersgruppen gilt. Nur in unterschiedlichem Umfang. Je jünger du bist, desto größer könnte dein Anteil da sein. Je älter du bist, desto mehr solltest du auch zum Beispiel in Festgeld investieren, weil man vielleicht nicht mehr so viel Zeit hat, so eine Krise auszusitzen.
Wichtig beim Vermögensaufbau sind auch Angebote eures Arbeitgebers. Da gibt es ja beispielsweise die betriebliche Vorsorge, bei der in eine Pensionskasse eingezahlt wird. Das ist aber von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Da müsst ihr euch einfach erkundigen, was da bei euch geht.
Eine Sache ist übrigens total wichtig, egal wie viel ihr wo angespart habt. An einen Teil eures Geldes müsst ihr immer gut rankommen können. Auch im Alter braucht ihr Cash, zum Beispiel für einen Urlaub oder eine Arztrechnung oder eine neue Couch. Und deshalb lautet die Empfehlung, sucht euch am besten jetzt schon ein Festgeldkonto und füllt das ganz langsam mit so einem kleinen Dauerauftrag. Das Konto grenzt ihr dann ab von allen anderen Konten. Das wartet auf euch in der Rente. Also auf keinen Fall vorher rangehen.
Und wichtig, wenn ihr euch für das Festgeldsparen entscheidet, schaut, dass die Verzinsung möglichst hoch ist. Es gibt ja immer Vergleichstests oder Rechner, wo ihr rausfindet, welches gerade der beste Anbieter mit den höchsten Zinsen ist.
Ein Problem sehe ich aber bei all unseren Tipps. Für alles, was wir gerade aufgezählt haben, muss man Geld übrig haben. Das ist aber bei vielen einfach nicht der Fall. Bei vielen geht so viel Geld für das aktuelle Leben raus. Alles ist so auf Kante genäht, da gibt es wenig Spielraum fürs Sparen. Schon gar nicht für so 20% vom Nettoeinkommen. Aber auch für die gilt, egal, einfach mitmachen, soweit es geht. Diese 20% sind ja nur der Idealfall. Wichtig ist, dass man überhaupt auch so ein kleines bisschen was tut.
Aber was ist mit denen, die wirklich überhaupt gar nichts übrig haben, dass sie sparen könnten? Darüber haben wir mit Christian Richter vom Verbraucherservice Bayern gesprochen. Er sagt dazu:
Es ist dann einfach so, dass es sich für jeden Sparer oder für jeden, der sich fürs Alter was zurücklegen will, immer anbietet, Finanzhaushaltsplaner vielleicht zu erstellen. Also einen Finanzplan, sich mal einen Überblick zu verschaffen, welche Einnahmen sind tatsächlich da und welche Ausgaben. Weil man oftmals auf der Ausgabenseite doch relativ leicht Einsparmaßnahmen findet, die man dann sinnvollerweise fürs Alter nutzen kann.
Man kann ja zum Beispiel schauen, gibt es einen günstigeren Anbieter für den Mobilfunkvertrag? Was ist mit meinem Stromanbieter? Ist der noch der günstigste? Benutzt man wirklich jedes Streaming-Abo, was man hat? Kurz, so ein Kassensturz hilft total, mögliche Geldfresser zu erkennen und mehr Geld für die Vermögensbildung freizumachen.
Bist du so ein Kassensturz-Typ?
Nächstes Thema.
So, genauso schlecht wie ich, ne? So ein Kassensturz ist einfach so anstrengend. Ja. Aber es ist tatsächlich so, wenn man das mal macht, ne, ihr habt im Prinzip keine andere Wahl und nachher macht's glücklich, wenn man es hinter sich gebracht hat, weil es ist so einfach, ne, die gesetzliche Rente wird nicht reichen, um unseren Lebensstandard so wie heute zu halten. Das sagt auch Christian Richter vom Verbraucherservice.
Altersvorsorge ist nun mal zu 100% die Privatangelegenheit von jedem selber, sich früh und so effektiv wie möglich darum zu kümmern, denn im Alter, ja, was macht der Staat? Also man landet entweder in der Grundsicherung oder hat eben seine Probleme, aber Vorsorge- oder Auffangprogramme von staatlicher Seite gibt es in dem Bereich einfach nicht. Wer da nichts oder zu wenig macht, der zahlt tatsächlich im Alter die Zeche selber, muss man ganz ehrlich so sagen.
Leider ist das die bittere Wahrheit. Wer sich nicht kümmert oder nicht genügend Geld freischaufeln kann, der hat echt ein Problem. Und da fragt man sich ja doch, warum es nicht, ja, irgendwie so ein Programm gibt von Seiten des Staates, das dafür sorgt, dass jeder automatisch und verpflichtend in eine private Vorsorge einbezahlt. Andere Länder machen das schon, zum Beispiel Schweden. Da ist es zum Beispiel so, dass 2,5% des Einkommens in Fonds investiert werden müssen. Und wenn du keine eigene Anlageentscheidung triffst, dann regelt das dort der Staat für dich und steckt deinen Anteil in einen staatlichen Aktienfonds. Das ist so vorgegeben und das kann sich auch lohnen, denn der Fonds ist super breit gestreut und hat auch in den letzten Jahren hohe Rendite erzielt. Das ist da verpflichtend, Geld anzulegen und in Fonds zu investieren.
Naja, in Deutschland gibt es das noch nicht bisher. Aber man überlegt schon seit mehreren Jahren, so ein ähnliches Modell einzuführen. Das Ganze würde sich dann Deutschlandrente nennen. Ist eigentlich recht nah an diesem schwedischen Modell. Auch hier ist es so, dass Arbeitnehmer automatisch in den Staatsfonds einzahlen würden. Der Unterschied zu Schweden ist aber, in Deutschland könnte man dem Ganzen widersprechen und einfach nicht einzahlen. Dann wäre es das aber auch wieder mit der verpflichtenden Altersvorsorge für alle. In Schweden ist das Ganze strenger geregelt. Man kann einfach nicht aussteigen.
Genau das ist der Punkt. Wir brauchen vom Staat verbindliche Vorgaben, um zum Sparen gezwungen zu werden. Weil seien wir mal ehrlich, die meisten von uns gehen das doch eh nie an. Aber da ist das so dringend notwendig, wie wir ja in dieser Folge gerade merken.
Ja, ja. Jeder Zweite, haben wir vorhin schon gesagt, kümmert sich nicht darum, wenn es keinen Druck gibt. Das kann so eigentlich nicht weitergehen, angesichts der Probleme, die man bekommt, wenn man im Alter zu wenig Geld hat. Die Bundesregierung hat übrigens noch eine weitere Idee, um uns das Thema Geldanlage so ein bisschen schmackhafter zu machen. Es heißt Frühstartrente.
Die Idee, jedes Kind, das in Deutschland eine Schule oder eine Bildungseinrichtung besucht, bekommt monatlich 10 Euro vom Staat. Diese 10 Euro werden automatisch in ein Altersvorsorgedepot eingezahlt, das auf den Namen des Kindes läuft. Das Depot ist kein klassisches Sparbuch, sondern das soll in Wertpapiere rein, wie ETF oder Fonds.
Wenn das so kommt, diese Idee, wenn die umgesetzt würde, dann würden Einzahlungen dann gestoppt, wenn Kinder 18 Jahre alt sind. Insgesamt würden dann bei jedem Kind 1140 Euro rauskommen. Und dann, das ist die Frage und auch der Knackpunkt, denn dann müssen alle wieder selbst entscheiden, ob sie selber auf eigene Kosten so weitermachen vielleicht oder das Ganze irgendwo anlegen oder ob sie die 1000 Euro auf dem Konto einfach liegen lassen wollen.
Es gibt aber auch sicherlich welche, die das Geld nicht anlegen, weil es bei uns in Deutschland an einem entscheidenden Punkt fehlt, der Finanzbildung. Wie sollen wir denn wissen, was wir mit dem Geld und der Anlage machen sollen, wenn wir das nie gelernt haben?
Dass da in Deutschland gerade bei jungen Leuten echt ein großes Fragezeichen steht, das zeigen nicht nur meine Kinder, die immer sagen, ich weiß darüber ja gar nicht, sondern auch die neuen Ergebnisse der Metallrente-Jugendstudie. Dort sagen 2/3 der Befragten zwischen 17 und 27, wir sind total überfordert mit dem Thema Altersvorsorge. Die wissen einfach nicht, was sie tun sollen.
Aber klar wird auch, sie wüssten gerne mehr. Fast 90% der Befragten hätten nämlich laut der Jugendstudie gerne Finanzbildung als Teil eines Schulfaches. Und das ist aber bisher in nur sehr wenigen Bundesländern der Fall.
Okay, fassen wir zusammen. Wir müssen uns wirklich drum kümmern, an genug Geld fürs Alter zu kommen. Und wir sind dabei ziemlich auf uns gestellt. Konkret geht es tatsächlich darum, dass wir sicherstellen, dass wir unser Leben einfach so weiterführen können, wie wir das bisher getan haben und vielleicht auch genossen haben. Wenn ihr also das Thema Geldsparen angehen wollt, wie wären denn dann eure ersten Schritte? Das klären wir jetzt.
Wenn ihr jetzt direkt nach diesem Podcast loslegen wollt mit der Planung der privaten Altersvorsorge, ist der wichtigste Punkt, lasst euch dabei helfen. Das Thema Altersvorsorge und Vermögensbildung ist super kompliziert und da müssen Spezialisten mit euch ran.
Ja, und wirklich Leute, die sich total damit auskennen. Im Detail ist das Thema Geldsparen sowas Individuelles und hängt wirklich von euren jetzigen und künftigen Lebenssituationen ab. Ihr braucht da echt eine persönliche, gute Beratung. Welche gibt's da so genau? Da ist es total wichtig, dass ihr euch nicht irgendeine holt, nicht auf irgendwen reinfallt, der euch im Netz über den Weg läuft, sondern euch von einer vertrauenswürdigen Institution beraten lasst.
Und vertrauenswürdig heißt in diesem Punkt unabhängig. Finger weg erstmal von Finfluencern auf Social Media. Und auch der klassische Gang zu Finanzunternehmen oder Fondshändlern ist nicht immer sinnvoll. Die sind in vielen Fällen eben nicht immer unabhängig, sondern haben oft ein eigenes Interesse daran, an den Produkten, zu denen sie euch raten, mitzuverdienen.
Naja, und wo gibt's denn überhaupt noch unabhängige Beratung? Tatsächlich bei der Deutschen Rentenversicherung. Da kann man sich Infos holen und eine kostenlose Beratung. Dann hat man auch erstmal so ein Gefühl dafür, wie groß die eigene Lücke so werden könnte und wie viel man ansparen muss und sollte. Und dann kann man zum Beispiel zu einem verbraucherorientierten Verband gehen, wie zum Beispiel dem Verbraucherservice oder der Verbraucherzentrale. Die sitzen an verschiedenen Orten. Und da müsst ihr nicht unbedingt hinfahren. Viele Beratungstermine werden einfach für jeden Einzelnen online virtuell gemacht. Und in diesen Terminen macht ihr dann meistens das, was wir hier auch schon durchgespielt haben. Nur eben angepasst auf eure Situation.
Finanzlage checken, Zielbetrag festlegen und schauen, wo lohnt es sich einzusteigen und auch mit wie viel Geld. Welche Produkte fehlen mir noch in meinem Portfolio? Wo habe ich vielleicht was übersehen? Und das ist egal, ob ihr schon losgelegt habt oder es einfach noch nicht gemacht habt. Wichtig ist einfach, geht hin, verschafft euch ein Bild über eure Lage. Und noch eine Sache ist wichtig, ihr werdet dort nur beraten. Das heißt, niemand entscheidet da über euer Geld, sondern ihr könnt die Beratung nutzen und danach selbst entscheiden. Was fühlt sich gut an? Wichtig ist einfach, geht es rechtzeitig an und zögert nicht.
Ja, denn reich werden klingt zwar für die meisten von uns unerreichbar, geht aber doch. Geht auch für Normalverdiener. Man muss sich eben vorher einen soliden Plan machen.
Tja, das haben wir jetzt hier wirklich sehr häufig genannt und ist wahrscheinlich am Ende wirklich eine gute Idee. Ich werde das auch privat jetzt einfach mal für mich mitnehmen. Schreib mir das kurz auf.
Oh, weil du musst erst dieses Eklige machen, diesen Kassensturz, weißt du, den keiner von uns will. Alle Joghurte, die du kaufst, einfach aufschreiben.
Ich werde das jedenfalls machen und who knows, ne, am Ende, das mag ja bei anderen vielleicht sogar noch relevanter sein, vielleicht erbt man ja dann doch oder keine Ahnung, das Rentensystem ändert sich doch noch zum Guten.
Ja, und dann brauchst du einen Geldspeicher.
Hat man auf einmal Geld und kann, was weiß ich, damit 15 Playstations kaufen oder sowas. Ja. Stelle ich mir toll vor, so im Alter einfach nur noch vor der Playstation.
Weißt du, dann bricht der große Reichtum auf. Du hast dein ganzes Leben lang super krass gespart, aber dann plötzlich kommt doch noch ein Erbe.
Genau. Ich baue einfach darauf. Aber ich baue auch darauf, was wir hier jetzt hier gesagt haben. Ist wahrscheinlich der klügere Weg. Apropos kluge Wege. Mhm. Kluge Wege zu noch mehr Wirtschaftswissen, das euch so richtig weiterbringt, führen euch über jede erdenkliche Podcast-Plattform zu diesem Podcast hier. Und falls ihr den noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte.
Ja, dann werdet ihr jeden Mittwoch dran erinnert. Hey, neues Plus-Minus-Thema. Mal gespannt, was die beiden jetzt wieder so rausgefunden haben mit dem kompletten Team im Hintergrund. Und dann dürft ihr uns auch gerne schreiben. plus-podcast@ard.de. Bei Spotify könnt ihr direkt in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns, wenn ihr euch bei uns meldet.
Vielen Dank an die Autorin dieser Folge, Kira Lorenz.
Auch an den Redakteur, Christoph Geismeier.
In der Technik sitzen Desiree Flegel und Jens Baumgart.
Und weißt du was? Ganz liebe Grüße auch vom Jo Baumann. Der hat zwar heute nicht mitgearbeitet, aber er hat durch die Scheibe gewinkt.
Sie hat ein bisschen Sehnsucht, ne? Das ist schon lange nicht mehr hier. Naja, das wird schon wieder kommen. Vielen Dank auch an alle, die für Distribution zuständig sind. Sabine Sturm, Jesse Henschel und Levin Salomon.
Und danke an dich, David.
Ach ja, ja,
du hast keinen Kassensturz heute gemacht, sondern hast die Zeit, die du da hättest investieren können, mit mir verbracht.
Ja, und versprochen, ich mache den schon auch. Ich schreibe dir sofort, wenn ich ihn gemacht habe.
Weißt du was, wir müssen das beide mal zusammen machen. Statt den Plus-Minus-Podcast, dann findet ihr einfach so heute keine Folge. Anna und David müssen ordentlich für die Finanzen sorgen.
Ja. Wir verlängern das hier nicht weiter künstlich, sondern sagen einfach nur noch
ciao.
Tschüss. Aber wie immer haben wir natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört doch mal rein bei Quarks Daily. Die haben immer spannende Themen. Vor kurzem ging es um ein Thema, bei dem es auch um Geld ging, und zwar um Schulden. Deutschland verschuldet sich so hoch wie noch nie. Was für Infrastruktur, Verteidigung oder Bildung gut ist, hat aber seinen Preis.
Die Schulden müssen zurückgezahlt werden, und zwar von uns allen. Leben wir also heute auf Kosten der nächsten Generation? Wäre die eine Position. Die andere Position lautet, Wissenschaftler sehen darin vielleicht sogar eine Chance, dass diese Schulden nachhaltig gut für uns sein können. Hört rein.